Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Moin, hier ist Nachholspiel, Folge 204. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Letzte Woche mit dem wunderschönen Wunder von der Weser. Mhm. Und ihr beiden, ihr wisst ja, es gab ja mehrere. Das heißt, heute könnten wir direkt weitermachen.
Ja, wie viele Wochen könnten wir noch weitermachen?
Ich wollte gerade sagen, der wundersame März, oder was?
Es gibt ja vier offizielle.
Stimmt.
Und dann gibt es noch so diverse, denen man zumindest so diesen halben Status Wunder
hat. Das vor ein paar Monaten, als die Bremen in München gewonnen hat, das war ja glich ja auch schon fast das Weiserwunder.
Das allergrößte Wunder von der Weser.
Da wäre ich ja sogar selber Zeitzeuge, ja.
Stimmt, du warst im Stadion und hast gepöbelt.
Das allergrößte Wunder von der Weser ist für mich momentan die Ailton-Werbung. Von Manscaped, habt ihr die schon
gesehen? Ja, oh ja. Für die haben wir auch mal Werbung gemacht.
Für Ailton?
Nee,
ja. Ich sag mal so, bei Ailton ist ja auch viel Körper, ne? Da kannst du auch viel...
Viel Scapen. Viel,
ja. Ah, ja. Aber ich sag mal so... Weil wir das ja auch mal hier, ist auch gar nicht so lange her, auch mal angesprochen haben, wie viele Jahrhundertspiele es ja auch gibt. Ich sag mal so, Olli, wir haben heute ein Thema, das ich ja mit diesen Superlativen, mit diesen besonders nostalgischen Momenten in der Fußballgeschichte wie kein anderes auseinandersetzt.
Hm. Ja, das ist richtig. Kannst du dich noch daran erinnern, Hans? Mario, ich will dich jetzt nicht außen vor lassen, Hans war ja damals der Gründer, beziehungsweise einer der Gründungsväter, was du übrigens mit unserem heutigen Gast gemein hast. Aber da haben wir doch noch überlegt, ey, wir müssten eigentlich so sein wie die 11 Freunde, nur als Podcast.
Mhm. Das habt ihr euch gedacht?
Ja, sowas in der Richtung.
Habe ich noch nie gehört.
Dürfen wir auch Daniel nicht vergessen bei der ganzen Rechnung?
Ja, genau, wir drei, Daniel, du und ich, wir drei haben das dann überlegt. Mensch, sowas wie die 11 Freunde. Fußballkultur, Fußballgeschichte, in Erinnerung schwelgen, immer mal wieder den Bezug zur, nicht nur Realität nicht verlieren, sondern auch den Bezug zur Gegenwart herstellen.
Wenn ihr mir das vor 3 Jahren gesagt hättet, wäre ich lustiger gewesen. Ich dachte, das soll ein seriöser Podcast werden.
Oh, ja, okay, jetzt ist zu spät.
Fishing for Compliments. Ne?
Wir haben ja hier über, ich nenne es jetzt mal, alle möglichen Fußballmedien schon gesprochen. Das ist ja so ein bisschen wie eine Reihe, so eine lose Reihe von Fußballmedien in Deutschland. Wir haben mit Jochen Breyer über Sportstudio gesprochen, mit Michael Leopold über die Sky-Konferenz, mit Rudi Brückner über den Doppelpass.
Oh, wie schön.
Mit Eddie Endres und Julia Kleine über die ARD-Hörfunkkonferenz. Und jetzt ist eben die 11 Freunde fällig.
Fußball ist Geschichte, zum Glück schreibt jemand drüber.
So nämlich.
So muss es heute heißen.
Genau.
Sehr gut.
Und zwar macht das jemand hauptberuflich schon seit 24 Jahren. Mhm. Philipp Köster sein Name. Erstmal, bevor wir gleich Philipp dazu holen hier ans Telefon. Mario, 11 Freunde, Assoziation, Gedanken?
Total viele. Ich hatte die 11 Freunde extrem lange abonniert. Ich habe es inzwischen nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr so viele Fußballzeitschriften und Fußballpodcasts, und ich habe euch das ja schon oft gesagt, man kommt gar nicht mehr nach. Es ist einfach zu viel geworden, und dadurch, dass wir alle in diesem Metier jetzt auch arbeiten, ist es eher so, dass ich versuche in der Freizeit noch ein bisschen was anderes zu machen. Aber früher, während der Schule, während des Studiums, ich habe die 11 Freunde abonniert, und eine der wenigen Zeitschriften war das, die ich wirklich von Seite 1 bis zum Ende durchgelesen habe. Es war mir egal, welches Thema. Mhm. Und normalerweise, wenn du jetzt eine normale Zeitung liest, suchst du dir so die einzelnen Artikel raus. Aber die 11 Freunde war für mich so ungefähr wie die Seite 3 in der Süddeutschen oder so. Weil da weißt du nie, welches Thema kommt, aber meistens ist es interessant.
Du machst selten was verkehrt.
Genau, ja, und deswegen habe ich das wirklich von Anfang bis Ende durchgelesen. Viele, viele Jahre lang. Ich fand die immer super. Jetzt habe ich gerade schon erklärt, warum ich sie momentan nicht abonniert habe, aber trotzdem immer gern gelesen.
Hans?
Ich mag es ja gerne humoristisch, und ich bin ein großer Fan von guter Sprache. Das ist ja die 11 Freunde ohnehin in sehr vielen Texten, Artikeln. Liebe Grüße an Lukas Vogelsang, der da ja auch mal geschrieben hat. Aber natürlich irgendwo in Deutschland einmalig der 11-Freunde-Live-Ticker. Nach wie vor, kürzlich erst beim Spiel Bayern gegen Lazio Rom. Da gab es natürlich auch viel Stoff, über den man schreiben konnte, gerade drumherum mit Tuchel etc. Aber das hatte schon wirklich eine hohe Qualität. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in 11-Freunde, früher immer diese satirische Erzählung von Günter Netzer und Gerd Delling.
Günter Hetzer. Auf der letzten Seite.
Und Trollinger.
Und genau. Trollinger, genau. Großartig. Ja, das gibt's immer noch natürlich. Geschrieben vom Chef höchstpersönlich, von Philipp Köster. Im kommenden Jahr übrigens 25-Jähriges feiert die Elf-Freunde schon. Wahnsinn. 2000, als sie rauskam, überlegt mal, da war Erich Ribbeck noch Bundestrainer. So lange ist das her.
Super Vergleich, das wird die Elf-Freunde freuen.
Ja, ist ja so. Also überleg mal, so lange ist das her.
Mit Erich Ribbeck ging es ja super aus.
Hans, du hast gerade Lukas Vogelsang schon erwähnt. Er war einer von ganz vielen, ich sag mal, Edelfedern, die zwischenzeitlich dort gearbeitet haben. Dirk Gieselmann zum Beispiel, auch ein herausragender Autor. Andreas Bock, Johannes Ehrmann, Benjamin Kuhlhoff, auch übrigens Freund des Hauses Max Jakob Ost, hat eine Zeit lang dort gearbeitet und hat auch ein paar Ausgaben des Live-Tickers mit bestückt.
Und was man nicht vergessen darf, finde ich, immer bei den Elf-Freunden, sind die Fotos. Ja. Unbedingt. Ihr wisst, ja. Ich rede immer gerne im Podcast über Fotos, was überhaupt nicht zusammenpasst, aber wenn wir über die Elf-Freunde sprechen, dann gehört das dazu, weil die haben wirklich tolle Foto. Reportagen.
Und das ist ein guter Punkt, denn das liegt auch am Mitbegründer.
Ja.
Philipp hat es nicht alleine gegründet,
genau. Sondern
Reinaldo Kudu hat das mitbegründet und er war der Fotograf. Philipp hat also geschrieben, Reinaldo Kudu hat die Fotos angeliefert. Wir erinnern uns an diese tollen Stadion.
Wollte ich gerade sagen, die lagen ja immer in der Mitte drin und ja. Dann wusstest du am Anfang nie, was da rauskommt.
Ja.
Und bei mir, na jetzt nicht mehr in der neuen Wohnung, wir sind umgezogen vor kurzem. Aber ist ja egal, in der alten Wohnung hing jahrelang das Foto von 2013 Wembley Bayern Dortmund vom Finale, das lag in der Elf Freunde und das hatte ich ewig in der Küche hängen in der alten Wohnung.
Und es ging los in Bielefeld ein paar Jahre vor 2000. Philipp Köster hat in Bielefeld studiert, hat dort das Herz an Arminia Bielefeld verloren und hat dort mit mehreren Arminia-Freunden das Fanzine, also das Fanmagazin Um halb vier ist die Welt noch in Ordnung, wie ich finde ein herausragender Titel, gegründet und über viele, viele Jahre vertrieben. Und er war rund 10 Jahre lang Allesfahrer bei der Arminia. Allesfahrer, da haben wir ja mit Monchi von Feine Sahne Fischwiele hier schon drüber gesprochen, was das auch bedeutet, wie so ein Allesfahrer-Wochenende bei Philipp Köster aussehen kann. Da hören wir doch mal rein.
Wir bejubelten unseren Stürmer Uwe Fuchs bei seinem Versuch, die 100 Meter unter 30 Sekunden zu laufen und sahen mitleidig zu, wie er anschließend mit Elektrostößen wiederbelebt werden musste. Wir munterten Thomas Ostermann auf, wenn der mal wieder erst beim Aufprall auf dem Zaun der Hintertortribüne gemerkt hatte, dass die Flanke früher hätte kommen müssen. Wir fuhren in ausrangierten Gelenkbussen nach Rheine und bestaunten im westfälischen Schöppingen das weiträumige Hausschweingehege hinter der Gegengrade. Wir huldigten Landesligaspieler André Neustädter für seinen känguruartigen Laufstil und seine XXL-Buchse, aus der bei Kopfbällen links und rechts beinahe die Eier herauskullerten. Wir reisten in den Gütersloher Heidewald, hängten beim Spiel Gütersloh gegen Paderborn unsere Arminia-Fahne an den Zaun und riefen jedes Mal, wenn sich Ex-Arminia Helmut Schröder vor unserem Block warm machte, »Küss die Fahne, Helmut! Küss die Fahne!« Und wir ertrugen auf einer Auswärtsheimfahrt von Oldenburg nach Bielefeld, dass zwei entfesselte Anhänger den Roxette-Hit »Listen to your heart« 3 Stunden lang in das ebenfalls hitverdächtige »Listen to Arminia« umdichteten und den Gesang mit dem feurigen Appell an die Busbesatzung würzten »Wir wollen euch jetzt alle hören!« nach jedem Refrain in wieherndes Gelächter ausbrachen und sich aufwendig abklatschten. Ach ja, und die Trainer. Wir sahen Hermann Gerland und Benno Möhlmann kommen und Uwe Rapolder gehen. Wir sind für ein goldenes Denkmal für Ernst Middendorp in der Melanchthonstraße, haben aber die Bäckerfaust gemacht, als er gefeuert und für ihn Michael Fronzek geholt wurde. Denn Fronzek zu verpflichten bedeutete im Umkehrschluss, unser neuer Trainer wird nicht Peter Neururer.
Ja, das war Philipp Köster, wie er einen seiner vielen schönen Texte aus der Elf Freunde vorgelesen hat. Listen to Arminia heißt dieser schöne Text. Ja. Das waren jetzt nur Auszüge daraus. Der ganze Text sind, glaube ich, 6-7 Minuten. Könnt ihr euch auch alles anhören. Diese ganzen Texte gibt es bei Spotify und bei YouTube. Völlig umsonst also. Und diese Texte liest Philipp seit vielen, vielen Jahren auch bei regelmäßigen Elf Freunde Live-Touren. Außerdem gab es zwischenzeitlich auch Elf Freunde TV im RBB. Es gibt den Elf-Freunde-YouTube-Kanal, es gibt mehrere Podcasts, unter anderem das Elf-Freunde-Themenfrühstück und auch Zeigler und Köster, meinen aktuellen Lieblingsfußball-Podcast, muss ich zugeben, wo, wie der Name schon sagt, Philipp Köster zusammen mit Arne Zeigler die Fußballwoche-Revue passieren lässt und auch immer wieder in die Fußballgeschichte abtauchen, was ich ganz schön finde. Es ist also ein kleines Medienimperium geworden. Im Zentrum steht aber natürlich das Heft, logischerweise. Monatlich erscheint das Ganze immer noch und hat aktuell eine Auflage von knapp über 60.000 Hefte. Immer noch ordentlich. Am Anfang ist die Elf Freunde im Intro-Verlag erschienen, 5 Jahre lang. Seit 2005 gibt es den eigenen Elf Freunde-Verlag. Von 2010 bis 2023 war man bei Gruner und Jahr, was dann ja zur RTL gehörte. Und seit vergangenem Jahr, also ziemlich frisch, ist man bei der Spiegel-Gruppe. Der Spiegel hält 51% der Anteile.
Kurzer Fun-Fact, ich hatte meinen Deutsch-LK bei der Frau von Ernst Biddendorf. Ich habe mit ihr aber nie über Fußball gesprochen.
Und wie sind deine Noten ausgefallen?
In Deutsch war ich gut.
Ja?
Ja, ja, doch. Also ich hatte sie auch im Abitur. War eine sehr gute Lehrerin. Mhm.
Gut.
Aber das ist mit dem Fußball, verstehe ich.
Und wo wir gerade bei den ganzen Zahlen sind, wir haben ja Lukas Vogelsang auch schon erwähnt vorhin. Er hat 2010 den Henry-Nannen-Preis gewonnen, eben mit Dirk Gieselmann, Andreas Borg, Johannes Ehrmann und so weiter, eben für den Live-Ticker. Die haben nämlich, das muss man sich mal vorstellen, bei der WM 2010, ich habe gerade nicht im Kopf, wie viele Spiele es da gab, aber die haben für Elf Freunde und den Tagesspiegel in Berlin jedes einzelne WM-Spiel live getickert.
Zur Erklärung, ein sehr, sehr renommierter Journalistenpreis in Deutschland.
Ja, ach so, genau. Henry-Nannen-Preis mit der renommierteste Journalistenpreis überhaupt. Sie haben 2013 auch den Grimme Online Award gewonnen für den Live-Ticker. Also der hat auch einfach nochmal eine breite Öffentlichkeit geschaffen. Bis zu 1 Million Menschen haben während der WM 2010 diese Texte gelesen.
Es ist aber auch aus ganz digitaler, futuristischer Sicht stellt man sich ja oft die Frage, und teilweise ist es ja auch schon so, wer irgendwann dann einfach noch den Ticker schreibt oder macht das dann eine KI. Und bei der Elf Freunde ist es ja, würde ich mal mutig behaupten, fast gar nicht möglich, dass es eine künstliche Intelligenz übernimmt. Und ich kann mich wirklich an viele Spiele erinnern, auch damals das Thema Borussia Dortmund, Mentalität, da gab es auch eine geniale Formulierung oder ein Bild, was kreiert wurde, dass Marco Reus sich irgendwie in der 77. Minute am Seitenfeldrand von Ecki Häuser Mentalität auf dem Unterarm tätowieren lässt. Also sowas in der Qualität hauen die einfach innerhalb von Minuten raus. Und das
finde ich hochgradig beeindruckend. Ich habe heute noch mit unserem Freund Lukas telefoniert heute Vormittag in Sachen Vorbereitung auf diese Folge hier. Und er hat mir versichert, dass die Kollegen sich nichts vorher aufgeschrieben haben. Dass das wirklich spontan kam. Die haben sich da zusammengesetzt und haben dieses Spiel geguckt. Und dann war wirklich Ping-Pong. Und dann ging das los. Und du siehst auch, ich habe mir nochmal so ein paar Sachen, kann man auf elffreunde.de auch kostenlos noch nachlesen. Bei so ein paar Sachen merkst du auch wirklich, dass die Stimmung immer mehr gekocht hat in dem Autorenraum. Und dann ging es wirklich hin und her. Also da war das Spiel dann irgendein 0-0 zwischen, was weiß ich, Kroatien und Tschechien. Aber ja, die haben auf jeden Fall in die Tasten gehabt.
Fußballkommentatoren schreiben sich auch nichts vorher auf.
Dafür haben sie ihre Assistenten.
Ja. Vor allem ist es bei dem Ticker so, dass es meistens gelesen wurde nach dem Spiel. Oder wie auch immer. Das ist eigentlich völlig wurscht gewesen, weil es war ja einfach lustig. Screen, ne? Nein, oder auch als First Screen, wenn du einfach das Spiel nicht schauen kannst. Weil wenn du wirklich interessiert bist, was da gerade passiert, dann war das nicht unbedingt der Ticker, den man als erstes gelesen hat, weil man wusste, okay, das ist jetzt einfach saumäßig lustig. Das kann ich aber am nächsten Tag auch noch lesen, wenn ich die Szenen im Kopf habe dazu. Deswegen glaube ich, haben sie sich da schon so ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, weil welchen Ticker liest du schon am Tag danach nochmal?
Und das Coole war, dass es natürlich auch eine Zweitverwertung sich daraus ergab. In den folgenden Heften gab es immer mal wieder Best-of-Live-Ticker und dann stand da was weiß ich, Stuttgart gegen Hoffenheim, 7. Minute und dann gab es irgendeinen Gag eben von Vogelsang und Co. Das heißt, du konntest das richtig geil noch weiterverwerten.
Genau.
Total genial eigentlich.
Ich habe Philipp Köster und seinen kongenialen Partner Jens Kirschneck auch einmal live gesehen bei der Elf-Freunde-Lesereise. Fragt mich nicht, wo das war. Ich glaube es war in Hamburg im Übel und Gefährlich. Das ist die Location in diesem Bunker direkt am Millerntor. Und das war so witzig. Es ist Jahre her, hat mich sehr an Arndt erinnert, den wir ja auch gar nicht so lange her in München live gesehen haben. Ganz viele Einspieler drin, ganz, ganz viel Witz einfach in den Texten und auch in der ganzen Art, wie die beiden es vorgetragen haben, großartig. Und da wird einem immer wieder bewusst, was ja die Elf Freunde in dieser literarischen Form schafft, aber auch durch die ganzen Fotos und Bilder, die man aus früheren Zeiten wieder rauskramt. Die Bundesliga oder der Fußball an sich hat so viel Kurioses, aber auch so viel Humor. Und gerade wenn du die ganzen alten Sachen dir auch nochmal anhörst oder Aussagen dir durchliest, denkst du dir manchmal, warum ist das nicht mehr so?
So, wir haben es gesagt, die Verlage haben sich geändert, die Liebe zum Fußball und zu Arminia Bielefeld ist geblieben. Das ist manchmal nicht das Gleiche, das klären wir aber gleich. Jetzt reden wir mit dem Gründer, mit dem Chefredakteur, mit dem Geschäftsführer, mittlerweile auch, wie ich finde, mit einem hervorragenden Podcast-Host, aber natürlich tief im Herzen mit einem alten Printmann. Hallo bei Nachholspiel, Philipp Köster.
Ja, grüße euch, freue mich, bei euch zu sein.
Philipp, wir haben eben gerade schon einen kleinen Ritt durch die Geschichte von Elf Freunde gewagt. Ich habe vom Bielefelder Fernsehen um 3:30 ist die Welt noch in Ordnung gesprochen. Heutzutage kann ja wirklich jeder tu nicht gut via Spotify, YouTube, Blog und so weiter seinen Content raushauen. Das war ja im Jahr 2000 anders. Nimm uns doch mal mit, wie war denn das damals? Was war so in der Medienlandschaft möglich? Und was hat dich geritten zu denken, ja, heute Bielefeld und morgen ganz Deutschland?
Ja, dazu muss man tatsächlich so ein bisschen ausholen. Also man muss sich das ja in den 90er Jahren so vorstellen, dass es eigentlich eine rege Fanszene gab. Also ganz, ganz viele Fanmagazine, die gab es bei uns in Bielefeld, in Düsseldorf das Comeback und in Düsseldorf das Löwenzahn und viele, viele mehr. Also diese Idee, dass Fans ihre eigene Öffentlichkeit machen, die war damals ganz hip auf den Rängen. Und ich weiß noch, wie wir 1997, 98 in Erkenschwick auf einem Fanszene-Treffen waren, wo sich so ganz viele Magazinmacher trafen, dann immer die Rede davon war, dass man doch mal so ein bundesweites Fanmagazin rausgeben sollte. Aber das war wie diese klassischen linksalternativen Palaverrunden, 45 Leute und Arbeitskreis und niemand hatte am Ende Bock, das irgendwie in die Hand zu nehmen. Und dann haben eben der Kollege Renaldo und ich gedacht, wir müssen das jetzt mal machen. Also wir standen beide so am Ende des Studiums und dachten so, jetzt brauchen wir auch eine berufliche Perspektive und wenn uns die klassischen Medien nicht wollen, dann machen wir es halt selber. Nur, ich muss eben sagen, wir haben uns das viel zu einfach vorgestellt. Also wir haben irgendwie gedacht, ja, wir verkaufen weiter auch unser Heft vom Stadion und dann wird sicher Kioske geben, die uns auch gerne noch vertreiben wollen und das war alles totaler Quatsch. Also im Nachhinein kann man immer sagen, das war eine super lockere Geschichte und es war sofort erfolgreich, war es aber nicht. Also wir haben 1,5, 2 Jahre wirklich richtig schlecht geschlafen, weil hohe Schulden bei der Druckerei, das Heft verkaufte sich nicht richtig und so weiter. Also es war ein steiniger Beginn, weil natürlich auch niemand auf uns gewartet hat.
Ich habe was gelesen von 50.000 Euro Schulden nach 1,5 Jahren. Was hat denn dann die Wende gebracht? Das wird ja jetzt nicht irgendwie das Erbe von einer verstorbenen Großtante gewesen sein. Also was hat da jetzt die Wende gebracht?
Nein, wir haben uns tatsächlich von der Oma von Renaldo den 2500 Mark noch geliehen. Die waren allerdings nach der ersten Ausgabe dann auch aufgebraucht. Und ich kann nur heute noch Herrn Jordan und Frau Wendefeuer von unserer Druckerei, die das ja einfach haben durchwinken lassen, dass wir immer weiter Schulden anhäuften, irgendwie nur danken, sonst gäbe es heute auch gar nicht. Nee, aber den großen Wendepunkt markierte wirklich der Einstieg des Intro-Verlags. Das war so ein etwas kleinerer Musikverlag, der das Intro-Magazin rausgegeben hat, Festival Guide und solche Sachen. Und die waren so ein bisschen auf der Suche nach Magazinen, die so ihre Art von, naja, von Magazin machen, von durchaus ein bisschen alternativer Art von Publikationen unterstützt haben. Und da passten wir eigentlich wie Arsch auf Eimer. Also wir wollten ja irgendwie in Berlin weiter unser Ding machen, wollten aber gleichzeitig auch einen Vertrieb haben, der ein bisschen Ahnung hatte. Also das passte damals richtig gut. Und das sah für manche vielleicht schon damals ein bisschen aus, oh, jetzt sind sie abhängig oder jetzt sind sie ins Verlagswesen eingeheiratet. Aber wir haben das damals gar nicht empfunden. Wir waren einfach nur froh, dass es jemanden gab, der unsere Druckereirechnungen bezahlt hat.
Jetzt sind ja die Themen als auch die Schreibform bei Elf Freunde schon ausschlaggebend und auch das Aushängeschild. Was waren denn damals so, also gab es überhaupt eine Erwartungshaltung? Hattet ihr so Punkte, so soll das Magazin sein oder habt ihr euch da erstmal aufgrund der vielleicht auch finanziellen Situation erstmal gesagt, Hauptsache wir veröffentlichen irgendetwas?
Nee, also das war von Beginn an eigentlich das Allerwichtigste, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass alles hochqualitativ ist. Also wir wollten einerseits natürlich so diesen Fanmagazin-Gedanken weiter so treiben. Gleichzeitig war es aber auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen tolles Papier haben, wir müssen tolle Fotos haben, wir müssen tolle Texte schreiben, weil das so die Berechtigung dafür ist, dass die Leute uns auch lesen wollen. Das war damals nicht so einfach. Wir hatten ja eben keine Kohle, deswegen habe ich auch unter 14 Pseudonymen das Heft vollgeschrieben. Also gerade die ersten 10 Ausgaben sind, glaube ich, voller Pseudonyme von mir. Aber gleichzeitig war es natürlich auch ruinös. Ne? Ich glaube, wir hatten die ersten 10 Ausgaben das teuerste Papier, das es überhaupt auf dem Markt gab. Das hätten wir uns natürlich auch ein bisschen preiswerter machen können. Ich glaube, das Allerwichtigste war, jetzt mal abseits von Reportagen, abseits von Fotos und so weiter, das Allerwichtigste war, dass wir gesagt haben, wir wollen die Perspektive ändern. Ne? Es gab ja so diesen, die Älteren unter euch, die Printmänner unter euch, die Radiomänner mögen sich noch erinnern, gab ja damals so ganz klassischen Sportjournalismus, ne, wo so das Spiel von der ersten Minute bis zur letzten Minute durcherzählt wurde und dann gab es noch ein paar Dönches von den Spielern im Kabinengang. Das wollten wir eben nicht. Also wir haben gesagt, wir wollen aus der Kurve, also leidenschaftlich berichten, wir wollen die Perspektive der Fans mit einfließen lassen und so bei allem, was wir selber, glaube ich, hinbekommen haben, passte das auch irgendwie zur gesellschaftlichen Grundstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, 90er Jahre, irgendwie Fußball wurde plötzlich bunt, Rainer Beckmann kam mit der roten Jeansjacke die Treppe runter, Werner Lorenz schmiss sich vom Olympiaturm mit dem Bungee-Seil, also es war so diese Entertainment-Phase des Fußballs. Und da passte, glaube ich, Elf Freunde als Gegengewicht auch gut hin.
Wir haben gerade vorhin schon ein bisschen natürlich über Elf Freunde gesprochen, als du noch nicht in der Leitung warst, deswegen erzähle ich es nochmal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Das war so, ja, Anfang, Mitte der 2000er, schätze ich jetzt mal, es war auf jeden Fall noch zu Schulzeiten und ich habe gerade vorhin schon gesagt, dass das Tolle daran war, dass das normalerweise in einer Zeitung nie passiert, dass man jeden Artikel liest. Aber in der Elf Freunde war es einfach so, da hat man von Anfang bis Ende immer alles durchgelesen. Ich habe es verglichen mit der Seite 3 der Süddeutschen zum Beispiel, wo du einfach nicht weißt, was das Thema am nächsten Tag ist, aber es könnte immer irgendwas Interessantes um die Ecke kommen. Aber wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr dann entschlossen habt, okay, das mit dem Geld ist das eine, das läuft noch nicht so super, aber trotzdem schicken wir die Leute jetzt einfach irgendwo hin und lassen die was schreiben, womit keiner rechnet und auch im Ausland, auch wenn es was kostet.
Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass wir gesagt haben, dass diese Fußballkultur ihre Geschichten noch so gar nicht erzählt hat. Also ich empfinde ja die Fußballkultur, euer Podcast ist genauso ein Beleg wie alles andere, wie jedes Fanmagazin und wie jeder Online-Blog oder wie jeder Twitter-Account oder wie jeder YouTube-Veranstaltung zeigt ja, dass es einfach unfassbar viele Menschen auf der Welt gibt, die Fußball lieben und die dieser Liebe auch irgendwie Ausdruck geben wollen. Sie wollen über Fußball reden, sie wollen mit ihren Clubs leiden. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade in den Nullerjahren diese Geschichten noch überhaupt nicht erzählt waren. Also da gab es wunderschöne Geschichten. Also das ist ja, muss man leider Gottes auch sagen, heute so eine Zeit, in der du ja ganz viele skurrile Sachen werden heutzutage von unzähligen Leuten sofort in die Welt rausgeblasen. Ich weiß noch, wie wir 2002, 2003 mal diese Geschichte hatten, dass eine schottische Vereinspräsidentin alte Schuhe rund um den Platz aufgestellt hat, weil die Maulwürfe vertrieben haben. Also sie hatte eine riesige Sammlung von Schuhen. Damals war es so, wir konnten darüber berichten und dann hat 3 Wochen niemand darüber berichtet. Heutzutage wäre das, glaube ich, so, dass irgendjemand das abfilmen würde und 5 Minuten später wäre das weltweit. Ne? Guckt mal diese verrückte schottische Präsidentin. Also damals war es wirklich so, dass die Leute gesagt haben, diese Geschichten kennen wir alle noch nicht. Und dann war es für uns halt eben auch schön zu sagen, ja komm, dann schicken wir jemanden mal nach Buenos Aires oder in den Norden von Schottland oder nach Italien, weil es so unendlich viel zu entdecken gab und es außer uns eigentlich damals noch niemand so richtig gemacht hat.
Die Elf Freunde ist ja, wenn ich das so sagen darf, um mal bei Fußballmetaphern zu bleiben, auch ein ganz, also ein sehr, sehr guter Ausbildungsverein. Wir haben eben schon ein paar Namen genannt, Gieselmann, Vogelsang, Bock, Ehrmann und. Gibt es da eigentlich auch eine Art Scouting für dich und deine Kollegen oder gab es das mal? Wie geht ihr da vor, irgendwie neue, entweder Festangestellte oder freie Autoren zu suchen?
Also es ist ja wirklich so, dass das ist zwar leider auch immer noch sehr, sehr männlich geprägt, aber inzwischen sind es auch ein paar mehr Frauen bei uns, dass es ja für viele junge Sportjournalisten eigentlich ein sehr, sehr guter erster Anlaufpunkt ist, weil sie natürlich viel ausprobieren können, weil sie hinkommen, auch eigene Sachen machen können, besondere Sachen machen können. Natürlich gibt es bei uns so einen klassischen Ausbildungsweg. Ne? Also die Leute kommen zu uns, wir schleusen ja relativ viele Praktikanten durch. Wer Lust hat, wer sich engagiert, wer gute Ideen hat, der bleibt als freier Mitarbeiter oder macht mal den Live-Ticker mit oder macht sonst irgendwas. Und dann entwickelt sich das einfach so. Also viele denken ja immer auch, man könnte das planen oder man könnte denken, die großen Talente, die muss man sich immer nur heranzüchten. Aber vieles ist auch einfach Zufall. Die finden dann den Weg zu uns und wir zu ihnen. Und es ist immer wieder schön, finde ich, wenn Leute bei uns ihre ersten Schritte gemacht haben und dann möglicherweise auch woanders hingehen. So, ne? Also ich bin natürlich immer traurig, wenn talentierte Leute gehen. Andererseits freue ich mich dann auch so, wenn sie ihren Weg woanders machen.
Apropos erste Schritte, ich habe heute Vormittag mit Lukas Vogelsang telefoniert. Der war schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast und er meinte, dass die Elf Freunde für ihn die prägendste Zeit war, weil, Zitat, Philipp Köster hat uns machen lassen und uns immer vertraut, besonders online und beim Live-Ticker. Da konnte sich jeder freischreiben, hat er gesagt. Woher kam damals dein Vertrauen in diese noch sehr jungen Kollegen?
Also ich habe eigentlich immer von Beginn an auch immer ein bisschen darauf geachtet, dass ich da nicht so patronhaft über allem hocke. So, also ich habe sicher, würde ich auch durchaus selbstkritisch sagen, über dem Heft immer wirklich wahnsinnig so muttihaft gehockt und geguckt, irgendwie, dass da bitte alles genauso sein soll, wie ich das halt möchte. Aber ich fand eben auch, dass es schon viele Bereiche geben muss, wo ich nicht die ganze Zeit noch irgendwie die Finger im Brei habe und sage, ey, das machen wir jetzt mal so, wie Philipp das will. Und gerade der Live-Ticker war so ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ich da reingefunkt hätte, wenn ich da jetzt auch noch gesagt hätte, ich möchte, dass wir das so machen, wie ich das will, dann wäre das niemals so gut geworden. Also, dass Dirk und Lukas Vogelsang und Andreas Bock und so weiter und so fort, dass die das so entwickelt haben als eigene Comedy-Kunstform, sage ich mal, dass ist einfach aus der Redaktion raus entstanden so, ne? Und gerade wenn ich so den älteren Herren, ob es nun Lukas ist oder Dirk, Dieselmann oder andere sind, das ist ja manchmal immer wie so ein Veteranentreffen, weil war ja auch eigentlich nie wieder so schön wie so, keine Ahnung, ab 2007, 2008, als Fußball so mega boomte, als der Live-Ticker so seine ersten Gehversuche gemacht hat. Also das war sehr beglückend zu sehen, dass das sich so aus sich raus entwickeln kann, ohne dass ich da jetzt noch den Finger drauf habe.
Jetzt ist ja so ein Heft am Ende auch irgendwo limitiert, also auch wenn Mario sagt, man liest es nicht komplett einmal durch. Ich habe zum Beispiel immer mich am Ende gefreut auf die Günther Hetzer-Kolumne, ganz großer Freund gewesen. Aber wie können wir uns denn so eine Themenkonferenz bei euch vorstellen? Also ist dann am Ende, also gibt es dann viel Diskussion oder war es auch manchmal schwierig, das Heft voll zu kriegen oder sind noch so viele Themen da, die man einfach noch setzen müsste?
Also das ist, glaube ich, sogar ein Wunderpunkt. Also was heißt Wunderpunkt? Aber es ist auf jeden Fall so eine Frage, was wir eigentlich noch zu erzählen haben. So, ne? Also man denkt ja immer, der Fußball bringt immer wieder neue Sachen hervor. Also man muss schon aufpassen, dass man dann nicht so ein Lordsiegelbewahrer der eigenen Kultur ist. So. Also ich merke das manchmal, wenn ich so politische Themen habe. Also es gibt ja so Konflikte zwischen Fans und Vereinen, zwischen Fans und Polizei, zwischen Fans und Politik. Ey, die haben wir schon tausendmal gehabt. Ne? Also selbst wenn wir jetzt dieses neue Investorendingen, was ja einfach von der Geldsumme her, diese 1 Milliarde so groß war, aber Konflikte hat es ja schon viele gegeben. Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht wiederholt, dass man nicht wieder den gleichen Quatsch erzählt. Ich bin inzwischen ein bisschen, um mal so hinter die Kulissen gucken zu lassen, also wenn wir so eine Themenkonferenz haben und dann haben wir wieder nur so eine Idee, wir fahren mal irgendwo hin, weil es da gerade gut läuft. Dann ist das eigentlich, dann war das früher, glaube ich, mal eher ein Thema für uns, weil wir eben das trotzdem immer opulent gemacht haben. Wir rollen dann eben mit 2 Reportern und einem herausragenden Fotografen an und bleiben da auch länger. Also haben auch Zeit dafür, so eine Geschichte zu machen. Aber ich kann, das ist zum Beispiel schon ein Genre, was ich nicht mehr leiden kann. Weil wenn du nach, keine Ahnung, jetzt nach Stuttgart führst, und dort beschreiben würdest, wie alle wahnsinnig gut gelaunt sind und so froh sind, dass sie schon 50 Punkte haben und Gyrassi und es läuft ja alles so geil und Sebastian Hoeneß und so weiter. Irgendwie entstehen ja keine schönen Geschichten daraus. Ne? Dann sagen zwar die Stuttgarter, oh, da habt ihr euch mal wieder zu uns rüber getraut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das noch die Geschichten sind, die wir erzählen müssen. Also es ist mühsamer geworden, neue Geschichten zu finden, die sonst niemand so auf dem Zettel hat. Es ist natürlich auch so, dass die Clubs immer mehr Kontrolle wollen.
Oh ja.
Also es ist so mühsam geworden, Gespräche zu führen. Also wir werben ja immer darum, dass die Leute uns vertrauen sollen, dass Gespräche mit uns auch, wenn sie ein bisschen kritisch sind, auch wenn sie möglicherweise so die eine oder andere Spitze haben, dass es dann trotzdem möglich ist, dass es eine tolle Wirkung entfaltet, weil man den Spieler anders kennenlernt. So, ne? Ich will mal ein Beispiel nennen, ohne den Namen jetzt zu nennen. Wir hatten jetzt einen Stürmer, der nicht so wahnsinnig gut gelitten ist in Deutschland. So. Und wir hatten überlegt, wir machen mal mit dem eine Story. Wir machen mal mit dem eine Story, die etwas anders ist, die mal so seinen ganzen Lebensweg beleuchtet und so weiter. Das ist am Ende nicht zustande gekommen, weil der Club das nicht wollte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir den so porträtiert hätten, wie er ist, wenn wir ihn zu Wort hätten kommen lassen, andere Fotos gemacht hätten, die nicht so, naja, nicht so glatt geleckt sind, dann hätte das sicher seine Wirkung entfaltet. Aber naja, die Clubs wollen die Kontrolle.
Ja, da, schade. Ich hätte gern was über Pierre Michella sogar gelesen.
Genau der war es.
Ihr seid ja, das kann man glaube ich so sagen, schon ein Magazin für Fußballromantiker. Und jetzt nach dem, was du alles erzählt hast gerade, habe ich mir gedacht, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber vielleicht ist es so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil mich hat das jetzt auch erinnert an die Musikbranche. Und es gibt ja viele, viele Fans von Bands, die immer sagen, Mensch, früher, das erste Album, das war das Beste. Und jetzt sind die so groß und jeder kennt die, aber früher habe ich einfach nur die gekannt. Und da waren 50 Leute auf dem Konzert und ich war einer davon. Hast du das Gefühl, dass es bei euch auch ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, weil ihr einfach nicht zu groß geworden seid, aber schon so groß, dass euch halt einfach jeder kennt?
Ja, also es das ist so ein Running Gag, eigentlich schon seit 15 Jahren fast bei uns in der Redaktion, dass jeder, wenn irgendwie mal wieder Kritik an Elf Freunde aufkommt, dann heißt es immer, das gibt es immer jemand aus der Redaktion, der sagt, ja, seht ihr mal, ihr seid zu lasch und kommerziell geworden. Also das ist ja der Generalvorwurf an alles, was irgendwann mal so richtig independent war und es dann nicht mehr ist. Also ich sag mal so, spätestens seitdem wir 2010 Gruner und Jahr den Einstieg ermöglicht haben und da wir jetzt auch beim Spiegel sind ab 1.1. diesen Jahres, ey, da kannst du natürlich immer sagen, ihr seid irgendwie Teil irgendwie dieser großen Medienwelt. Und es ist natürlich schwierig, finde ich auch, wenn du so Subkultur beschreiben willst. Also es war ganz lustig. Wir hatten jetzt mal so einen Workshop bei uns, in dem wir mal versucht haben zu beschreiben, was Elf-Freunde eigentlich ist oder was so den Kern von Elf-Freunde ausmacht. Und was ich festgestellt habe, dass das gar nicht so einfach ist, weil auch Fußballkultur sich ständig wandelt. Ne? Also, keine Ahnung, als ich Fan geworden bin in den 80er Jahren, da riefen alle noch mit Kutten rum. In den 90ern waren es dann plötzlich die Hooligans, die so die bestimmende Macht in den Kurven waren. Danach kam so die kritische Fanszene, dann kamen die Ultras. Also man hat das Gefühl, diese Kultur ist ständig in Bewegung, so wie so ein fluides Element. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig für Freunde ist, aber zum Beispiel auch jetzt euer Podcast oder andere Podcasts oder den ich mit Arndt mache, also diese eigenen Überzeugungen davon, was Fußballkultur gerade ist, die musst du jedes Mal eigentlich, jede Woche neu überprüfen. Und naja, einerseits ist das für Elf-Freunde schwierig und andererseits ist es natürlich auch spannend. Denn je mehr sich Fußballkultur ändert, desto mehr haben wir auch neue Themen, neue Ansätze, neue Perspektiven.
Daran angedockt, wenn ich jetzt mir die Fußballromantiker-Szene vorstelle, dann haben die natürlich mit euch ein Mutterschiff. Nur habt ihr auch den Anspruch, eine ganz neue, also junge Zielgruppe auch in Zukunft anzusprechen? Weil wenn ich mir überlege, der Fußball ist so im Wandel, es gibt so Fußball-Influencer mittlerweile, Content-Creator, die Social Media, TikTok einfach vollballern und ganz viele junge Leute eben auch abholen. Ist das so ein Zukunftsmodell von der Elf-Freunde? Wir müssen uns dem Ganzen noch mehr anpassen oder sagt ihr, können wir gar nicht? Also ist gar nicht das, was wir am Ende verkaufen wollen.
Also Elf-Freunde wird jetzt nicht als Football-Influencer bei Aalborg einsteigen oder nicht irgendwie anfangen, so sich selber irgendwie im Stadion zu filmen mit Selfie-Stick. Also das ist sicher nicht unser Weg. Was uns allerdings wichtig ist, und deswegen arbeiten ja zum Beispiel bei uns in der Redaktion bis auf die paar alten Knacker wie mich und Tim Jürgens und Christoph Biermann hauptsächlich junge Leute, die auch eine andere Perspektive haben. Ich merke das ja selber. Ich darf den Leuten mit so Themen aus den Nullerjahren gar nicht mehr auf den Sack gehen. Also ganz früher dieses Thema Sitzplätze im Stadion oder ich weiß noch, ich habe unzählige Artikel darüber geschrieben, dass diese Stadien nicht mehr so nett heißen, sondern wie Firmenparkplätze. Also dass die Bielefelder Alm jetzt Schüko Arena heißt und dass du in Hoffenheim oder in Dresden oder sonst wo Stadien hast, die kennst du noch nicht mal so. Ne? Aber das ist natürlich irgendwie bei den Jüngeren auch eine andere Perspektive. Ne? Also die sind schon auch in einer Welt aufgewachsen, die diese Vollkommerzialisierung bereits als Status Quo hatte. Ne? Also wir haben ja noch quasi diese, gut, ich habe jetzt auch mal, also es wird dann immer so getan, als ob ich mir wünschen würde, dass man wieder mit einer alten Schweinsblase kickt oder mit Baumwolltrikots. Also die Zeit war schon in meiner Jugend vorbei. Ne? Also da gab es auch schon Werbebanden und Trikotwerbung und so weiter und so fort. Und ich bin durchaus für Kommerz im Fußball. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, ich will so quasi rein Amateursport. Ne? Also bei mir ist eher so die Grenze, dass ich sage, ich möchte keine McDonald's-Einlauf-Eskorte, wenn eine Nationalmannschaft spielt. Oder ich möchte nicht, dass allem ein Preisschild umgehängt wird. Ne? Aber ich glaube, dass jüngere Redakteure, jüngere Leute bei uns eine ganz andere Perspektive haben. Ob das immer sein muss, dass immer ein Heft erscheint, einmal im Monat, ist wirklich die Frage. Ne? Also das kann auch mal sein, dass das irgendwann nur noch zweimonatlich ist und das meiste digital stattfindet. Ich schließe da gar nichts aus, aber ich glaube, solange ich meine gichtkranken Knochen noch in die Redaktion bewege, wird es schon noch weiter ein Heft geben.
Ihr feiert ja nächstes Jahr euer 25-Jähriges. Zum 20. Geburtstag hast du in einem Interview gesagt, Humor im Fußball entsteht ja dadurch, dass sich der Fußball ziemlich penetrant als größtmögliches Weltereignis inszeniert. Dann dürftest du doch eigentlich in den vergangenen Jahren vor Lachen eigentlich kaum in Schlaf gekommen sein, oder?
Ja, also es ist ja ein Phänomen und das ist es ja auch schon, seit es Elf-Freunde gibt und seit den 70ern und 60ern, dass sich Fußball unfassbar wichtig nimmt. Und wir Fans nehmen uns ja auch wichtig. Also es ist ja auch so, dass du... wir sind die besten Fans der Welt und ey, was sind wir denn für geile Fans und wir folgen unserer Mannschaft bis in den Tod. Das ist ja alles Quatsch. Das ist ja alles echt großer Quatsch. Und das Schöne ist ja, und das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Wesen von Fußballhumor, dass wir immer alles überhöhen im Fußball und dann ist die Realität so deprimierend. Und ich glaube, an dieser Schnittstelle zwischen unseren extrem hohen Erwartungen und der extrem bitteren Realität entsteht halt Humor an diesem Riss. Also ich habe das Gefühl, ey, keine Ahnung, wenn ich, weißt du, im Vereinslied von Arminia heißt es, wir sind die besten Fans der Welt. Ich meine, jeder weiß, es gibt größere Fanmassen als bei Arminia. Es gibt Leute, die noch leidenschaftlicher, noch verrückter sind als Arminia-Fans. Wir sind wirklich wunderbarer, finde ich, oberer Durchschnitt so in Deutschland. Aber diese Überhöhung, die macht es halt lustig, ne? Und das machen die Bayern ja auch. Weißt du, wenn du da singst, Stern des Südens und so weiter, das ist ja alles so eine wahnsinnig malerische, pathetische Stimmung, die da erzeugt wird. Ja, keine Ahnung, wenn du dann nur 2-2 gegen Freiburg spielst und wenn der nächste Trainer rausgeekelt wird, dann ist das halt so, wie soll ich sagen, das ist halt auch ein bisschen peinlich, ne? Und das ist ja peinlich und eben lustig. Also ja. Weißt du, wenn du jetzt siehst, mit welchen Anforderungen oder mit welchen Erwartungen Thomas Tuchel geholt worden ist und dass man dachte, jetzt wird eine neue Ära des Weltfußballs eingeläutet und jetzt wird er da wie so ein Altbauer vom Hof gejagt, das ist natürlich auch lustig, ne?
Philipp, zum Abschluss, wir stellen unseren Gästen, also meistens den Zeitzeugen, immer die Befrage hinten raus, ob sie uns eine Anekdote noch erzählen wollen, ob sie eine Anekdote mit uns teilen möchten. Jetzt reden wir bei euch von fast 25 Jahren Elf Freunde. Gibt es eine Geschichte aus dieser ganzen Zeit, die du immer wieder gerne erzählst, an die du dich gerne erinnerst oder die du auch noch nie in der Öffentlichkeit...
Also noch nie, ich habe jede Anekdote von Elf Freunde schon 30.000 Mal in der Öffentlichkeit erzählt. Aber, also ich erzähle über ganz, ganz viel sehr, sehr gerne. Ich muss eigentlich zwei Geschichten erzählen, die ich ganz lustig finde. Das erste war, wo wir wirklich beinahe aufgegeben hätten. Ich hatte ja ganz zu Beginn von Elf Freunde gar keine Kohle mehr und hatte dann gedacht, weil wir ja die erste Ausgabe von Elf Freunde vorm Berliner Olympiastadion verkaufen wollten, beim Pokalendspiel Bayern gegen Werder war das im Jahr 2000. Auf jeden Fall stellten wir uns dahin, genau wie mit Arminias Fans sind auch, und dachten, die Leute kaufen uns das ab. Niemand hat Elf Freunde gekauft. Es waren 8 Exemplare, die wir von 200 dann am Ende abgesehen haben. 5 davon haben dann noch das Heft wieder zurückgebracht, weil sie dachten, das sei die Stadionzeitung. Haben festgestellt, es sind gar keine Aufstellungen drin. Ey, und ich weiß, wie ich mit dieser riesigen grünen Reisetasche voll mit Elf Freunde Ausgaben am Bahnhof stand und keine Kohle hatte. Und dann habe ich in Berlin am Zoo, war das damals noch, auf der Bank gepennt und bin dann, glaube ich, mit irgendeinem komischen Regionalexpress zurück nach Bonn, wo ich damals gewohnt habe, getuckert. Und in dem Moment dachte ich eigentlich, aber das ist ja totaler Schwachsinn, wir lassen das mit dem Magazin. Aber dann sagte, wie gesagt, Rinaldo, dass er sich von seiner Oma 2500 Mark geliehen haben und dann ging es nochmal weiter. Und ach so, gut, aber ich könnte ins Erzählen kommen. Ich würde sagen, das verschieben wir aufs nächste Mal, da habe ich nochmal 5, 6 weitere Anekdoten für euch parat. Auf jeden Fall wollte ich aber auch nochmal sagen, dass ich euren Podcast sehr, sehr gerne höre und ich eigentlich sehr, sehr schön finde, dass so eine rege Podcast-Szene entstanden ist. Also ich habe das Gefühl, dass man durch das Hören eures Podcasts und das Hören von ganz anderen Podcasts so viele neue Perspektiven bekommen hat, auch im Austausch. Und manchmal, ich weiß nicht, wie euch das geht, empfinde ich diese Podcasts als deswegen so nett, weil sie so dialogorientiert sind. Ne? Also man kommt ja manchmal auch so von einem Thema zum nächsten und hangelt sich so weiter und kommt auf neue Assoziationen. Also eigentlich sind so Podcasts, finde ich, so mit die schönste neue Errungenschaft so dieser neuen Fußballmedienbranche.
Ja, absolut. Ich meine, uns gibt es erst seit 2019, nicht seit 2000, aber allein, nur um dich mitzunehmen, vor ein paar Wochen haben wir über Kenny Dalglish eine Folge gemacht und allein...
Wunderbar.
Ja, und allein... dass er natürlich bei Hillsborough eine Rolle gespielt hat, bei Heysel, aber auch bei ganz vielen schönen Momenten, dass er zu Celtic gewechselt ist, als Lisbon Lions Inter Mailand geschlagen. Also das sind so viele Folgen, die wir schon gemacht haben, die sich jetzt alle in der einen Legendenfolge, also in der Sir Kenny Dalglish-Folge dann irgendwie vereinen. Das haben wir teilweise selber nicht so auf dem Schirm, sondern merken wir dann selber erst während der Aufzeichnung, trotz Vorbereitung. Aber du hast vollkommen recht, es war uns wirklich eine große Freude, eine große Ehre, denn wir haben das eben schon mal erzählt, bevor du dazu kamst, 2019, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, ey, jetzt lass uns doch einfach mal der Elf Freunde schreiben, die können doch einfach ihren Namen bei uns auf den Podcast draufpacken, denn es ist doch wie gemacht, Nachholspiel Elf Freunde, das passt doch super zusammen, die lieben Fußballgeschichte und Kultur und wir tun das, ja.
Ich hoffe, wir haben nicht geantwortet.
Nee, genau, ihr habt nicht geantwortet, was aber immer besser war als eine Absage, wir hoffen heute noch.
Ja, ich verschiebe euch gleich mal ins Spamfilter.
Nein, aber wie gesagt, also es war uns wirklich eine große Freude, weil genau wie die Elf Freunde also ich sag mal, um es mal kurz zu fassen, ohne Elf Freunde würde es diesen Podcast definitiv nicht geben. Von daher, vielen, vielen Dank.
Danke,
ciao, ciao. Danke,
ciao. Und euch noch einen schönen Podcast, ihr Lieben. Ciao.
Bei mir ist hängen geblieben, ganz am Anfang, Papier,
ja.
Aber da hat er völlig recht. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal eine Elf Freunde in der Hand hatte, dass es sich wirklich extrem hochwertig angefühlt hat.
Absolut.
Und auch die Farbgebung auf den Seiten war auch sehr speziell. Und dann das zweite P, die Perspektive. Auch das ist von ihm schön auf den Punkt, dass du mit der 11 Freunde das Heft aufgeschlagen hast und du bist natürlich, es war immer eine nostalgische Zeitreise, aber es fing dann eben so an, lass uns mal über den Stadionsprecher die Vereinsgeschichte erzählen, lass uns mal über den Busfahrer irgendwie auf die Mannschaft eingehen und gerade wir, die im Fernsehen arbeiten und mit ganz vielen so Vorberichten, Beiträgen und so weiter natürlich auch irgendwie das Fußballgeschehen auch hier und da abgebildet haben, haben natürlich auch durch diese neue Herangehensweise auch ein Stück weit profitiert, ne? Weil ich glaube, man hat das dann einfach auf sein Medium übertragen und hat sich an dieser Fußballkultur irgendwie auch ein bisschen bereichert.
Ja, und ich finde, ich bin sehr gespannt drauf, wie die 11 Freunde das in den kommenden Jahren hinbekommt, denn Philipp hat das ja schon so leicht gestriffen. Ich sehe das ja bei uns in der Redaktion auch, dass so die Praktikanten und die ganz jungen Redakteure mit 22, 23, da wird auch viel Fußball nur noch in Schnipsel konsumiert, bei TikTok und so weiter. Und da wird man dann Fan eines Spielers und nicht einer Mannschaft. Das klingt dann immer so klischeemäßig, die jungen Leute, aber es ist genau so.
Ja.
Es gibt viele Kollegen bei uns, die haben keine Lieblingsmannschaft, aber einen Lieblingsspieler, dem sie folgen sozusagen. Wenn der jetzt da ist, folgen sie dieser Mannschaft, wenn er jetzt wechselt, folgen sie der nächsten Mannschaft. Das ist total verrückt. Da bist du, wenn du Gündogan-Fan bist, bist du Nürnberg, Dortmund, City, Barcelona-Fan und das alles innerhalb von 12 Jahren so ungefähr. Ich bin sehr gespannt, wie sie auch diesen Spagat und diese Transformation hinbekommen.
Da muss ich den Kopf schütteln, weil das ist nicht meine Herangehensweise. Das ist ja wirklich keine Individualsportart.
Sei nicht so ein alter Mann.
Doch, genau da bin ich und dazu stehe ich auch. Das ist
du hast es
traurig.
Mit Roger Federer aber auch leicht.
Das
der wechselt nie den Verein, höchstens den Ausrüster.
Das wollte ich gerade sagen, aber ich hab's nicht. Und ich bin froh, dass du es gesagt hast, weil natürlich ist es so, bei Individualsportarten, da ist aber natürlich auch klar, irgendwann ist die Karriere vorbei und dann kannst du halt Fan der Sportart bleiben, so wie es jetzt im Tennis ist. Bei Gündogan, wenn du nur sein Fan sein willst, dann ist es auch so, dass der irgendwann aufhört und dann stehst du blöd da. Deswegen ist eigentlich das Schöne immer, dass man einen Verein hat und dann läuft es mal super und mal schlecht und manchmal läuft da ein Spieler rum im Trikot und denkt, den hätte ich nicht gebraucht. Und andererseits kann man sich manchmal auch so sehr freuen und hat 20 Jahre später noch eins im Schrank hängen. Aber gut, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, ich war früher großer Fan auch von 442. Die englische Variante sozusagen der 11 Freunde, die gibt es ja schon viel, viel länger. Also irgendwann in den 90ern auf jeden Fall. Also schon ein bisschen länger als 11 Freunde. Und die haben es mal versucht, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ein deutsches Magazin.
Ach echt?
Ja, einen deutschen Ableger sozusagen zu veröffentlichen. In Deutschland für, weiß gar nicht mehr wie lang, also wirklich sehr kurz. Es war, als ich gerade vorhin erzählt habe, dass ich das so während der Schulzeit, Abi-Zeit und so gelesen habe, es muss irgendwie rund ums Jahr 2007 gewesen sein, weil da habe ich Abi gemacht und da weiß ich noch, dass da kurz davor, kurz danach oder währenddessen mal die 442 in Deutschland auch da war. Nicht lange, die hat sich nicht lange gehalten und ich glaube, das hat auch einfach mit der Qualität der Freunde zu tun, weil die wahrscheinlich mehr oder weniger das gleiche Publikum anlocken wollen.
Und es gab übrigens auch, und zwar, das ist dann wieder eine kleine andere Zielgruppe, aber es geht ja auch in dieses Weg von der 1:0 Berichterstattung vom Kicker und so weiter. Es gab ja dann auch die Zeitschrift Player, es gab Rund.
Sokrates.
Also Sokrates, wobei Sokrates wieder in Richtung 11 Freunde ging, aber Rund und Player war ja eher so ein bisschen Bling-Bling-mäßig, also so ein bisschen, keine Ahnung, Jerome Boateng nimmt uns mit in seine Villa und zeigt mal, was er da so irgendwie im Wohnzimmer stehen hat. Das ist aber auch alles nicht mehr am Markt. Das gibt es alles nicht mehr. Und die 11 Freunde ist in Deutschland zumindest das Einzige, was sich gehalten hat. Die Sokrates gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, oder?
Ja, ich glaube, nachdem ich da angefangen habe aufzuschreiben,
ja,
sind dann die Leserzahlen endgültig zurückgegangen.
Der Totengräber.
Weil ja auch Philipp gerade diese Podcast-Welt im Bereich Fußball als Gewinn hervorgebracht hat, in der ganzen, sagen wir, in der ganzen medialen Veränderung, was Formate, was natürlich auch irgendwo Interessensfelder angeht, finde ich eben auch, dass diese Fußballmagazine und vor allem die Art und Weise, also die Herangehensweise, wie du ein Fußballspiel oder auch nur einen Moment beschreibst, das ist mir jetzt zum Beispiel extrem aufgefallen, nach dem Tod von Andreas Brehme hat die Süddeutsche in perfekter Manier eben diese eine Elfmeterszene nochmal aus ganz, ganz verschiedenen Winkeln beschrieben. Und das Schöne ist ja, dass du gerade beim Schreiben ja auch ganz viele Dinge einfach interpretieren kannst. Du kannst ja sagen, hey, das könnte so gewesen sein.
Nee, ja keiner das Gegenteil.
Du brauchst beim Fernsehen natürlich erstmal die Bilder so, aber beim Schreiben erzeugst du eben Bilder im Kopf. Und das selbst, unsere kleinen Artikel damals für Sokrates, wo wir uns ja auf die Folgen berufen haben und das Ganze am Ende mit einem tollen Layout irgendwo dann ins Magazin gepackt wurde, das fand ich immer so geil, wenn du es dann aufgeschlagen hast und dir dachtest, okay, cool, irgendwie siehst du jetzt das reale Bild, aber das Bild, was man geschrieben hat, das matcht irgendwie gerade wunderschön.
Die Elf Freunde war in meinem Kommilitonenkreis, ich habe Journalismus studiert in Bremen und da war es normal, dass man auf jeder WG-Party, bei jedem, wenn man zu irgendwem gegangen ist und Fußball gezockt hat an der Playstation oder so, da lag immer zwingend mindestens eine Elf Freunde auf dem Tisch. Mhm. Also es war einfach Pflichtlektüre und ich muss zugeben, auch durch Philipps Erzählung jetzt und auch weil ich wirklich, jeder von euch zu Hause, wer diesen Podcast noch nicht hört, hört mal rein, es macht wirklich großen Spaß mit ihm und Arne Zeigler. Ich glaube, ich werde jetzt gleich auf dem Rückweg dann doch nochmal am Kiosk vorbeigehen, muss ich zugeben.
Ich habe noch eine gemeine Frage zum Abschluss an euch,
oh,
weil wir ja jetzt auch ganz am Anfang diese Verbindung geschlagen haben zwischen Nachholspiel und Elf Freunde. Wenn wir jetzt ein Thema von diesen über 200 Folgen auf ein Cover hauen müssten. So, die kommt am Samstag raus, sagen wir jetzt mal,
Parallelfolge,
ja, was wäre es?
Auf jeden Fall Il Grande Torino, die Folge, die Mario vor ein paar Wochen vorbereitet hat, weil die für mich, und deswegen fand ich das wirklich so eine, nicht nur gute, sondern vor allem so eine wirklich runde und gelungene Folge, weil das für mich das in eine Folge gegossene Elf-Freunde-Artikel war. Also ich kann genau vor mir sehen, so 6 Seiten in der Elf Freunde, große Bilder eben von den Schals, die da hängen, immer noch übrigens, von den Bildern, die da hängen, dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht mit dem Enkel von jemandem oder Urenkel ein Interview geführt hat, wie man da durch die Gassen von Turin geht, auf dieses marode Stadion guckt. Das ist für mich der Inbegriff eines Elf-Freunde-Artikels.
Wir haben die Folge deshalb ja auch schon gemacht und in der Folge, mehr oder weniger subtil gesagt, falls uns jemand zuhört, im Mai 75 Jahre, vielleicht will ja noch wer einen Artikel drüber schreiben, ob es jetzt die Elf-Freunde ist oder die Süddeutsche oder der Spiegel oder egal was. Es interessiert, glaube ich, fußballübergreifend ein paar Leute. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, ganz ehrlich,
ja,
ob irgendwas, naja, ob ist, glaube ich, die falsche Frage, sondern in welcher Form dann darüber berichtet wird. Ich glaube, zum 75. wird schon irgendwas auch in der deutschen Medienlandschaft kommen, aber wir sind mal gespannt. Sind mal gespannt. Aber hey, bin ich auch gerne auf dem Titelblatt sehen würde, wäre Pickles der Hund. Weil es einfach ein schönes Foto wäre, wie der da den WM-Pokal raus.
Sonderausgaben übrigens, meine Lieblingsausgaben immer. Ja. Jetzt gibt es seit ein paar Tagen am Kiosk eures Vertrauens gibt es eine Sonderfolge, wir sind im EM-Jahr, über die EM 88, 92 und 96 und sie haben das damit begründet, dass so der Übergang war. Wir haben bei einem unserer Teile über die WM 90 ja mit Dietrich Schulze-Marmeling auch drüber gesprochen, dass die 90er WM so ein Kipppunkt war, dass es da anfing, ein Event zu werden. Und so war das bei den EMs ganz interessant. 88 war man noch so der kleine hässliche Bruder von der WM. Und dann wurde es aber über die 92er hin zur 96er zum großen Event, zum riesigen auch Medienereignis. Deswegen werde ich mir die jetzt in den nächsten Tagen kaufen, über diese Sonderausgaben über Jahrzehnte oder über Rekorde oder über Derbys gibt es eine Sonderausgabe. Das waren und sind bis heute meine Lieblingsausgaben.
Ich mach schnell, bei mir wäre es auch eine Sonderausgabe und zwar Thema HSV, weil wir jetzt auch sehr viele HSV-Folgen hatten. Und ich würde Franz Beckenbauer draufhauen, wie er damals am Flughafen ankommt in Hamburg. Ich würde, ich glaube, es war im Atlantik-Hotel an den Ort gehen, wo Uwe Seeler mit dem Geldkoffer nicht aus Hamburg weggelockt wurde.
Helenio Herrera hieß der gute Mann mit dem leeren Koffer und er hat gesagt, den mache ich dir voll, wenn du nach Mailand kommst.
Ich würde den Heberhammer draufpacken von Felix Magath und natürlich, das 4-4 und das Ganze würde ich, glaube ich, würde ich dann mit Kühne und mit Olli Schulz schön Kiosk-Tour in Hamburg ablaufen und einfach in Nostalgie schwelgen. Ich glaube, das wäre eine gute Reportage.
Hast du noch eine Folge, Mario? Eine Folge von uns, die du als
unabhängig vom Hund Pickles, meinst du jetzt?
Ach, du hast ja Pickles.
Den habe ich schon gesagt, ja, aber ich kann noch weiter überlegen. Doch, was mir vorher noch eingefallen ist, weil du Grande Torino erwähnt hattest, habe ich an den Gutmann-Fluch gedacht.
Ja.
Weil das auch so ein bisschen Richtung Elf Freunde geht und danach riecht zumindest, weil das eine Geschichte ist, die man einfach nicht so kennt. Und so eine habe ich ganz am Anfang dieser Folge gemeint, Warum ich von Anfang bis Ende alles gelesen habe, weil ich es einfach nicht wusste, was alles kommt.
Ja.
Oft hat das nichts mit dem aktuellen Fußballgeschehen zu tun gehabt und gerade das fand ich dann so interessant.
Und du lernst auch immer was, das war bei der Guttmann-Fluch-Folge so und war auch bei der Kurt-Landauer-Folge zum Beispiel so, finde ich, lernst du auch immer was über die Zeit, in der die sich diese Fußballgeschichte abgespielt hat, lernst du halt total auch.
Und das Schöne ist ja auch, wenn du über Vergangenheit sprichst, du kannst ja immer dich zurücklehnen oder zurückgreifen und nimmst dir einfach irgendwas, was du schon mal behandelt hast. Denn ich glaube, ich weiß nicht, ob er draufpassen würde, aber der jugoslawische Torwart der ersten Fußball-Weltmeisterschaft, der wie viel Kilo zugenommen hat?
14 oder 16?
Ich glaube, 16 Kilo dazu genommen, ne?
In den paar Wochen da auf der Überfahrt zur WM 1930.
Müsste man mit Photoshop noch ein bisschen was machen.
Ah, und natürlich Legendenartikel über Martin Theiler. Wer weiß. Ja, das war die Folge über 11 Freunde.
Das war unsere Redaktionskonferenz.
Folge 204. wir können einen weiteren Haken machen hinter ein großes Fußballmedium in Deutschland. Was haben wir jetzt noch? Sportschau haben wir noch. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Über Arndt haben wir heute ja schon ein, zwei Mal geredet. Wir hatten ihn ja auch schon zu Gast. Der steht als nächstes auf unserer Liste. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Medium, was wir vergessen haben. Schreibt uns einfach. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Blog oder irgendeinen anderen Podcast. Über
Arena könnten wir schon mal reden. Oder
DF1. Ja. Arena mit Steven Gätchen als Moderator. Ja,
DF1 nicht nur, TM3 auch noch.
TM3 auch.
Bitte. Wir haben noch viele Buchstaben- und Zahlenkombinationen.
Ich glaube, hat Uli Köhler nicht auch für beides gearbeitet? Bestimmt. Im Zweifel. Uli, ich meine, er war jetzt gerade erst da. Uli können wir eigentlich immer hier an den Tisch setzen. Der weiß sowieso.
Ich sag mal so, wenn wir erstmal alle Weserwunder durch haben, dann ist auch Platz im Redaktionsplan.
Ja. Die Elf Freunde ist aktuell bei 268 Ausgaben, wir bei 204. Überholen werden wir sie nicht, aber wir bleiben ihnen auf den Fersen. In diesem Sinne, Dankeschön.
Vielen Dank, Olli.
Bis kommende Woche.
Genau. Tschüss. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.